Willkommen zu dieser Sendung von Radio Brak. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Wochenschau. Bei der Präsidentenwahl Anfang Freitag ist wieder keine Entscheidung über die Nachfolge von Amtsinhaber Václav Havel gefallen. Im dritten und letzten Wahlgang der zweiten Runde der Wahl entschieden sich für den Ex-Parteichef der Bürgerdemokraten Václav Klaus 95 Abgeordnete und 32 Senatoren. Für die von den liberalen Christdemokraten und unabhängig nominierte Senatorin Jaroslava Mozrová entschieden sich 26 Abgeordnete und 39 Senatoren. Dies teilte der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Lubomír Zaorálek mit. Zum Wahlsieg nötig gewesen wäre die absolute Mehrheit aller anwesenden Parlamentarier. Der dritte Präsidentschaftskandidat, der sozialdemokratische Ex-Regierungschef Miloš Zeman, war überraschend schon im ersten Wahlgang gescheitert. Nun zu weiteren Ereignissen der vergangenen Woche. Der Kampf gegen den internationalen Terrorismus, die Tätigkeit der tschechischen Arbeitswaffenabwehreinheit in Kuwait und die Gefahr der Massenvernichtungsmittel sind die Hauptthemen der Gespräche gewesen, die der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Montag in Kuwait mit seinem kuwaitischen Amtskollegen Mubarak Hamad Sabah geführt hat. Der kuwaitische Verteidigungsminister, der gleichzeitig Vizepremier ist, hob nach den Gesprächen das sehr hohe Niveau der in Kuwait stationierten tschechischen Soldaten hervor. Das Treffen mit Tvrdík bezeichnete er als außerordentlich wichtig. Verteidigungsminister Tvrdík hat am Montag auch die tschechischen Soldaten besucht, die im Rahmen der Operation Enduring Freedom auf dem US-Stützpunkt Camp Doha in Kuwait stationiert sind, der ca. 100 Kilometer von der irakischen Grenze entfernt liegt. Die tschechische Arbeitswaffenabwehreinheit, die jetzt 250 Mann zählt, soll bis Ende Januar um 100 Spezialisten verstärkt werden. Sie soll sich an einer eventuellen Militäroperation gegen den Irak beteiligen. Die vom tschechischen Statistischen Amt begangenen groben Fehler bei der Veröffentlichung der Angaben über den tschechischen Außenhandel haben zwei führenden Mitarbeiter des Amtes ihre Posten gekostet. Darüber informierte die Präsidentin des Amtes Maria Bohata am Montag auf einer Pressekonferenz in Prag. Sie selbst hat nicht vor, zurückzutreten, auch wenn ihr ein Rücktritt am Montag von Premierminister Wladimír Špidla nahegelegt wurde. Die obere Kammer des tschechischen Parlaments hat am Donnerstagabend den Senator und Direktor des Privatfernsehsenders Nova, Wladimír Železný, zur Strafverfolgung freigegeben. Die Parlamentarier wiesen sein Ansuchen zurück, die Aufhebung seiner Immunität so lange zu verschieben, bis sein Fall einer gründlichen Untersuchung unterzogen worden ist. Železný wird im Zusammenhang mit der Schädigung von Gläubigern und Steuerhinterziehung strafrechtlich verfolgt. Für eine Aufhebung seiner Immunität sprachen sich 60 der 81 anwesenden Abgeordneten aus. Zu Beginn der kommenden Woche sollen weitere mehr als 100 Soldaten nach Kuwait abreisen, um die dort stationierte tschechische Anti-Arbeitswaffeneinheit zu verstärken. Tschechiens Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík hat am Donnerstag im nordböhmischen Liberec ihre feierliche Verabschiedung vorgenommen. Aufgrund der den USA von Tschechien zugesicherten Hilfe soll diese Einheit auf 358 Mann aufgestockt werden und bei einem möglichen Irakfeldzug operativ zum Einsatz kommen. Die Tschechische Republik und Ungarn betrachten es als nötig, den internationalen Druck auf den Irak zu intensivieren. Nur auf diesem Weg könne der irakische Präsident Saddam Hussein dazu gezwungen werden, abzurüsten und den Beschluss des UN-Sicherheitsrates zu erfüllen. Darauf einigten sich am Donnerstag in Budapest die Außenminister der beiden Länder, Cyril Svoboda und László Kovács. Die beiden Politiker tauschten sich des Weiteren über die Vorbereitung ihrer Staaten auf die Volksabstimmung über den EU-Beitritt aus. Soweit die Wochenschau.
Im halbstündigen Programm von Radio Prag geht es nun, liebe Freunde, weiter mit dem Regionaljournal. Diesmal laden Sie Gerald Schubert und Dagmar Keberlova in eine kleine Gemeinde in Nordostböhmen ein, die in letzter Zeit vor allem dadurch Berühmtheit erlangte, dass dort eine Kopie des Turiner Grabtuchs entdeckt wurde.
Heute haben wir uns kein einfaches Ziel ausgesucht. Broumov Braunau in einem von Prag sehr entlegenen Nordostausläufer der Tschechischen Republik. Das Wetter steht auch nicht auf unserer Seite. Und wenn es in Tschechien kalt ist, so ist es in der Region um Bromov noch ein bisschen kälter. Bei der Ankunft sehen wir gleich mehrere Türme. 5 Kirchen für eine 8000 Menschen zählende Ortschaft ist nicht wenig. Später sollen wir erfahren, dass es früher noch 2 mehr gegeben hatte. Eine davon wurde unter Josef II. Geschlossen. Die hohe Anzahl der Kirchen ist schon ein bedeutendes Merkmal dieser Gegend, die einst die Benediktiner vom tschechischen König Přemysl Otokar I. geschenkt bekamen. Früher lebten hier sehr fromme Menschen, und das Benediktinerkloster ist auch das Ziel unserer Reise nach Bromov. Wir werden von einem jungen Angestellten im Zivil erwartet, der uns zunächst durch das Kloster führen soll, bevor wir vom Vikar erwartet werden. Auf die Führung warten wir gespannt, weil wir uns auch die Kopie des berühmten Turiner Grabtuchs ansehen werden. Doch nun geben wir unserem Führer das Wort, Přemysl Sochor, Assistent der Verwaltung des Klosters. Mit ihm betreten wir die Kirche des heiligen Adalbert.
Kostel nás upoutá svou krásnou a bohatou barokní výzdobou.
Die Kirche weckt unsere Aufmerksamkeit durch die reiche und prächtige barocke Verzierung, an der sich bekannte Barockkünstler beteiligt haben. Die Kirche hat 6 Seitenkapellen, wobei die bedeutendste die des Heiligen Kreuzes ist, weil hier im Jahre 1999 die einzigartige Kopie einer christlichen Reliquie, nämlich des Grabtuchs von Turin, gefunden wurde. Es war ein unerwarteter Fund, denn das Grabtuch lag hier schon seit dem 17. Jahrhundert. Wir haben es durch einen Zufall entdeckt. Oberhalb der Kapelle befand sich die Aufschrift Sancta Sindon, was darauf hinweist, dass dort etwas ist, was mit dem Tuch zusammenhängt. Sancta Sindon bedeutet heiliges Totenhemd. Wir haben uns entschlossen, die Büchse aufzumachen, und drinnen war die Kopie des Leichentuchs aus dem Jahre 1651.
Es gäbe an die 40 Kopien in der Welt, diese sei aber eine Besonderheit in Mitteleuropa, denn es sei die einzige oberhalb der Alpen, sagte uns Přemysl Sochor. Schon 1213 kamen die Benediktiner aus Prag nach Bromov. Die ursprüngliche Festung bauten die Benediktiner in ein Kloster um. Die Kirche war ursprünglich gotisch. In die heutige barocke Gestalt wurde sie dann von Ignaz und Kilian Dietzenhofer umgebaut. Wichtig in der Geschichte des Klosters war auch sein Schulwesen. Namhafte tschechische Persönlichkeiten wie Balbin oder Jirásek hatten hier seine Zeit studiert. Doch im 20. Jahrhundert wurde es geschlossen.
Klášterní gymnázium bylo zrušeno nacisty v roce 1939.
Das Klostergymnasium wurde von den Nazis 1939 gesperrt. Nach 1945 wurden die Klosterbrüder ins Bayerische Rohr ausgesiedelt und für kurze Zeit kamen Benediktiner aus Amerika. Nach der kommunistischen Machtübernahme 1948 wurden auch diese gezwungen, wegzuziehen. 1950 wird das Kloster zum Klostergefängnis gemacht. Es war eines der vielen Klöster, die von den Kommunisten zuerst aufgehoben und dann ausgeraubt wurden. Die Klosterschwestern lebten hier unter entsetzlichen Bedingungen. Nach 1968 wurden die meisten entlassen und es blieben nur Dominikanerschwestern, die hier Hostien gebacken haben. Diese sind dann 1990 nach Mähren gegangen. Das Kloster kam dann zu den Benediktinern zurück, aber es lebt derzeit kein Benediktinermönch hier, weil es in Tschechien überhaupt nur sehr wenige, circa 20 davon gibt und ihr Hauptsitz Prag-Pschevnov ist.
Wir gehen aber weiter, weil noch 4 vor uns ist und der Vikar wartet. In der Bibliothek, die wunderschön wie wahrscheinlich alle Klosterbibliotheken sind, habe ich das Gefühl, dass diese Bücher eigentlich die verlassensten Bücher auf der Welt sind und unser Leiter nickt mir traurig zu. Über weitere Räumlichkeiten, Stockwerke und viele Schlüssel, es gibt im Kloster an die 300 Türen, gelangen wir schließlich zum berühmten Grabtuch. Da ahnen wir noch nicht, dass unser Führer selbst derjenige ist, dem diese Entdeckung zu verdanken ist. Er sagte uns in seiner Bescheidenheit nicht, dass er es war. Das erfahren wir erst später aus dem Gespräch mit dem Vikar. Also geben wir dem Entdecker, dem die Neugierde die Augen öffnete, Přemysl Sochor, das Wort.
Stojíme před kopií turínského plátna.
In dem Grabtuch wurde Jesus Christus im Grab eingewickelt und nach seiner Auferstehung hatte sich dort irgendwie sein Körper abgedrückt. Das Originaltuch wird in Turin aufbewahrt und es gibt sogar eine ganze Wissenschaft, die Sindologie heißt. Genauso wie beim Original sieht man den Jesuskörper von vorne und von hinten. Klar sichtbar sind der Kopf, das Gesicht und die Beine sowie der durchstochene Leib. In der Mitte sehen wir die Aufschrift Extractum ad Originale. Wir fanden es in einer Holzbüchse, die heute daneben ausgestellt ist.
Diese Kopie gehört zu einer der besten, sagt Přemysl Sochor, weil man eben die einzelnen Teile so gut sieht. Seit der Entdeckung steige auch nachhaltig die Zahl der Besucher, die davon erfahren und nach Bromov kommen. Diese kommen auch wegen der Architektur und wegen des Klosters selbst, vor allem aus Polen, da die Polen ja ein sehr gläubiges Volk sind, aber auch aus Deutschland, Holland und weiteren europäischen Ländern. Die Tschechen würden ein Drittel davon ausmachen, sagt Herr Sochor. Als Attraktion sind derzeit in dem umfangreichen Keller 34 Mumien von bedeutenden Bürgern aus der Kirchenkrypta in Wamberg aufbewahrt, weil die Krypta hergerichtet werden muss und die Mumien hier die besten Bedingungen zum Überleben hätten. Vom Herrn Norbert Josef Semane fahren wir ebenfalls sehr viel, weil er schon seit 20 Jahren in der Region um Bromov lebe. Er wurde von den Kommunisten in diese abgelegene Gegend strafversetzt.
In den 20 Jahren habe ich schon einiges erlebt. Damals hatten sie mich aus Hradec-Králové ins benachbarte Ruprechtice versetzt, wo ich sehr alleine war. Aber das war für mich in Ordnung, weil ich das Alleinsein sehr gut vertrage. Aber die damaligen Herren, die mich scharf observierten, sahen, dass es mir eigentlich gut geht. Und sie versuchten es anders. Sie wollten mich überlasten. Und daher hatten sie mich hierher versetzt. Und noch dazu behielt ich auch alle anderen Pfarrgemeinden zur Verwaltung. Mit Hilfe Gottes habe ich aber alles geschafft.
Wie die Menschen hier sind, frage ich, wie überall anders, es gebe gute und nicht so gute Menschen, wobei nicht alle Guten in der Kirche säßen. Nach der Wende habe sich auch für ihn vieles verändert. Man begann einiges zu organisieren, wie die Tage der polnisch-tschechischen christlichen Kultur, die es bis heute gibt. Man begann mit der Rekonstruktion der Kirchen in der Region und da gibt es Arbeit noch für Jahrzehnte. Dies wäre aber nicht sein wichtigster Job, dies seien seine Gläubigen.
Zde na Broumovsku, i když je to pohraničí, ta situace není tak tristní jako v západních Čechách.
Hier in Bromov und Umgebung ist die Situation nicht so traurig wie beispielsweise in Westböhmen, wo es verlassene Lokalitäten ohne Gläubige gibt. Wir haben hier zwar auch zwei Pfarrgemeinden, die praktisch tot sind, aber in den anderen gibt es christliches Leben. Wir haben am Sonntag in Bromov in der Kirche an die 150 Menschen, was nicht so viel ist, aber bei der Volkszählung haben sich 2000 Menschen zum katholischen Glauben bekannt, was umgerechnet auf die 8000 Einwohner wiederum nicht so wenig ist. Ich hoffe, dass in der Zukunft sich die Zahl der Gläubigen nicht verringert.
Während wir auf die kurze Besichtigung einiger weiteren Kirchen waren, sehr beeindruckend war vor allem eine Holzkirche, die einzige, in der uns nicht kalt ist, die allerdings nur mehr zu Begräbnissen diene, haben wir den Bürgermeister verpasst, der Herrn Norbert Josef Semann eingeladen hat, beim Besuch des EU-Botschafters Ramiro Cibrian in Bromov dabei zu sein. Er würde hingehen, das schon, aber im Referendum über den EU-Beitritt Tschechiens würde er mit Nein stimmen. Warum, frage ich verwundert, denn von einem Menschen, der so gelitten hatte unter dem kommunistischen Terror und der die Freiheit des Individuums so schätzen weiß, hätte ich diese Antwort nicht erwartet. Jeder solle sich freiwillig entscheiden. Er wäre gegen die Werte, die in der Union verteidigt werden, sowie dagegen, dass sich dort alles nur ums Geld drehe. Ja, Demokratie ist auch Nein sagen zu dürfen. Insgeheim hoffe ich aber, dass EU-Botschafter Cibrian auf seinen Regionalreisen noch einige solche Menschen überzeugen wird können. Unsere Reise ist damit, verehrte Damen und Herren, zu Ende und wir hoffen, dass Sie mit uns auch in 2 Wochen wieder dabei sein werden. Danke fürs Zuhören, sagen
Gerald Schubert
und Dagmar Geberlova.
Prag ist eine Orgelstadt, behauptet der namhafte tschechische Organist Jaroslav Tuma. Von ihm werden Sie mehr über die bedeutendsten Prager Orgeln erfahren, und zwar im folgenden Spaziergang durch Prag, der mit einer Quizfrage verbunden ist. Zu dem musikalischen Spaziergang durch Prag lädt sie Martina Schneibergova ein.
Spaziergang durch Prag.
Wie bereits erwähnt, möchten wir in diesem Jahr die Senderei wieder mit einem Wettbewerb verbinden, bei dem Sie für die richtige Beantwortung unserer Quizfrage mit einem Sachpreis belohnt werden. In der jeweils letzten Ausgabe des Spaziergangs durch Prag im Monat werden wir am Ende der Sendung immer eine Quizfrage stellen, auf die Sie antworten können. Aus den richtigen Antworten werden wir drei Gewinner auslosen, die mit einem Preis bedacht werden. Das Thema der diesjährigen Wettbewerbsserie lautet Prag statt der Musik. Und zur ersten Folge lade ich Sie jetzt ein. Beim Durchblättern des Kulturangebots in Prag scheint es, dass es kaum einen Tag gibt, an dem überhaupt kein Orgelkonzert oder wenigstens eine Konzertveranstaltung mit Orgel als Begleitinstrument in der tschechischen Hauptstadt stattfinden würde. Welche der Prager Orgeln gilt als besonders wertvoll? Danach fragte ich den Organisten Jaroslav Tuma.
Die älteste Prager Orgel, die in der Deinkirche am Altstädter Ring sich befindet. Diese Orgel ist wirklich hochinteressant. Es gibt natürlich mehrere Instrumente in Prag. Wir besuchen nächstes Mal auch die Orgel in St. Simon und Judakirche und dann auch die Orgel in einem Konzertsaal, bekanntem Konzertsaal, ich meine Smetana-Saal im Gemeindehaus, wo auch die Konzerte bei zum Beispiel bei dem Festival Prager Frühling stattfinden und noch eine sehr interessante kleine Kirche Prager Loreto an Hradčín, an der Hradčín. Aber heute vielleicht können wir diese erste Orgel besuchen, die in Deinkirche, und die hat ein Orgelbauer, der aus Deutschland gekommen ist, gebaut. Er hieß Hans Heinrich Mund.
Was wird an dieser Orgel am meisten hochgeschätzt? Ist das Klang oder das Auto?
Naja, sicher beide Sachen. Diese Orgel wurde im Jahr 1673 gebaut und Klang ist bis jetzt eigentlich fast original. Die Orgel war vor ein paar Jahren nicht mehr in so schönem Zustand gewesen, aber wurde durch Firma Kleis aus Bonn restauriert und der Klang ist jetzt wieder sehr schön und auch technisch ist die Orgel sehr gut. Man kann viel darauf spielen, viel von der alten Musik. Vor allem nicht nur tschechische Meister, sondern auch italienische oder süddeutsche, vor allem süddeutsche Musik.
Wie groß ist überhaupt diese Orgel, ob man das so sagen kann, man von der Größe sprechen kann?
Ja, man muss eigentlich, wenn man zum Beispiel ein Konzert vorbereitet, man muss genau wissen, welche Register zur Verfügung sind. Bei oder an dieser Orgel in der Teinkirche haben wir ziemlich viele Register und zwar in zwei Manualen und Pedal, also im Hauptwerk, Rig-Positiv und Pedalwerk haben wir insgesamt 29 Register. Davon 8 im Rückpositiv, 7 im Pedal und die Rest im Hauptwerk.
Sie haben es bereits erwähnt, dass diese Orgel speziell für ältere Musik gut geeignet ist. Was alles kann man sonst an dieser Orgel spielen? Oder was haben Sie auf dieser Orgel gespielt?
Ich habe in der Vergangenheit ziemlich oft an dieser Orgel gespielt und meistens die alte Musik. Und einmal habe ich auch ein CD gemacht und zwar mit den Toccaten von süddeutschen Komponisten Georg Muffat. Und aus diesem CD können wir auch ein Stück hören. Vielleicht könnte man noch sagen, diese Orgel ist sehr, man kann sagen, inspirierend. Oder das ist eine große Inspiration für einen Spieler. Aber nicht nur, sondern auch für einen Organisten, der die Improvisation liebt, die Orgelimprovisation. Also man kann auf verschiedene alte oder neue musikalische Themen hier improvisieren und das macht mir auch sehr viel Spaß, gerade an dieser wunderschönen Orgel.
Eine solche Orgel dient nicht nur zur Begleitung der Gottesdienste, sondern es finden hier auch oft Konzerte statt. Es werden hier CDs aufgenommen. Gibt es besonders bekannte Organisten, die hier schon gespielt haben in der Teinkirche?
Ja, natürlich. In Geschichte kann man zum Beispiel den Prager Organisten Josef Seger nennen. Das war in der Barockzeit. Aber wenn wir dann unsere Zeit durchsehen können, dann vor allem erinnere ich mir die Konzerte, die im Rahmen Prager Frühling gespielt waren. Zum Beispiel war hier Harald Vogel aus Norddeutschland, bekannter Organist, und dann genauso bekannter Organist und Professor John Laukwig. Und ich hoffe, kommen noch viele andere, weil sicher Prag sehr interessante Orgelstadt ist.
Damit sind wir, liebe Hörer und Hörer, fast am Ende des heutigen musikalischen Spaziergangs angelangt. Es bleibt nur noch die am Anfang versprochene Quizfrage zu stellen, für deren richtige Beantwortung Sie eine CD mit Orgelmusik aus Prag gewinnen können. Die heutige Quizfrage lautet: Wie hieß der Orgelbauer, der die Orgel in der Prager Teinkirche gebaut hat? Ich wiederhole, wie hieß der Orgelbauer, der die Orgel in der Prager Teinkirche gebaut hat? Ihre Zuschriften richten Sie bitte an Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 12099, Prag 2. Aus den richtigen Antworten werden wir in 4 Wochen in der nächsten Ausgabe unseres musikalischen Spaziergangs 3 Gewinne auslosen, die mit einer CD belohnt werden. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich und auf Ihre Zuschriften freut sich Martina Schneiberkova.
Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller, die sie für Sie vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Radio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do jižní Asie a západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz.